ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Benjamin von Stuckrad-Barre. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Also ich spreche ungefähr so, dann trinke ich einen Schluck Wasser.
Ist Stehen gut oder wollen wir uns hinsetzen?
Stehen ist gar nicht schlecht, ne? Oder?
Ich stehe ganz gerne.
Ja, aber wir stehen ganz schön lange, ne?
Ja, schon länger. Das ist ja das Schöne, finde ich, hier in der ARD-Audiothek. Ausreden in Ruhe, sonntägliche Stimmung ist schließlich der MDR Sachsen Sonntagsbrunch.
Ich glaube, sitzen ist besser, doch.
Sitzen ist besser?
Ja.
Okay.
Ist okay.
So?
Jetzt.
So.
So.
So ist super.
So.
Jetzt haben wir
okay.
Seit 3 Jahrzehnten liefert er Bestseller, die für Debatten sorgen. Und er ist gerade erst 50, noch kein alter Herr, der jetzt hier sitzt. Eine ganze Generation hat sich von ihm verstanden gefühlt. Dafür ist er bejubelt worden, aber auch geschmäht als Pop-Literat. Als großer Durchschauer unserer Zustände ist ja auch schon beschrieben worden, Benjamin von Stuckrad-Barre. Er wollte es nie leicht und flauschig, zu Gast ein Meister des Gesprächs. Darüber werden wir heute reden. Das passt ganz wunderbar. Herzlich willkommen, Benjamin von Stuckrad-Barre.
Hallo, guten Tag.
Das ist kein Künstlername, ne? Stuckrad-Barre klingt ein bisschen so nach dunkler Bibliothek, aber Sie sind ja auch nicht der Typ von der dunklen Bibliothek.
Och, eine dunkle Bibliothek finde ich nicht schlecht, aber Sie meinen jetzt so eine eigene in einem Schloss, nein.
Ja, sowas, genau.
Leider eben mit diesem Namen kein Schloss verbunden, nein. Aber es ist tatsächlich der Name, der auf allem draufsteht, seit ich ein Kind bin. Also auch, der scheint zu stimmen, ja.
Ja, kann man ja nichts machen. Kriegt man einfach.
Klar, man könnte sich jetzt Markus Schröder nennen zum Beispiel.
Das wäre auch sehr sexy. Ich habe immer gedacht, als ich anfing, Ihnen zu begegnen, ich habe mich von Blackbox rückwärts gelesen und dann nach vorn, Blackbox war mein Einstieg, habe ich gedacht, das ist ein Künstlername.
Ja.
Und ehrlicherweise habe ich mich ganz albern gefragt, ob Sie in heller Hose und geringeltem T-Shirt kommen würden, weil ich nicht wusste, ist das jetzt heute Arbeitsklamotte für ihn oder... Ist eher so, man erkennt Benjamin von Stuckrad-Barre sofort. Wir sind uns noch nie begegnet, aber ich hätte sie sofort erkannt.
Ja, es ist die weiße Hose und das geringelte Oberteil, ja.
Ja. Ist das Arbeitsklamotte?
Ist eine Mischung. Also ich habe die sehr oft an und dadurch habe ich dann es auch auf der Bühne angehabt und gemerkt, das ist eigentlich gut, wenn ich da genau weiß, was ich anziehe. Mhm. Aber ich habe das auch so meistens etwas an, was irgendwas mit Blau-Weiß zu tun hat, zumindest, ja.
Mhm. Gibt einem das oder gibt Ihnen das so ein bisschen Sicherheit? Manchmal hilft es ja auch, wenn man so Rollen hat.
Ich finde das erstens sehr schön und ich habe das mal versucht, auf den Grund zu gehen, warum, was es damit eigentlich auf sich hat.
Weil
ich
schon
früher immer weiße Hosen wollte und dies. Und ich bin auf eine ganze Menge Einflüsse gekommen. Also es gibt ein Foto, das ich sehr liebe von Kurt Cobain, wo er blau-weiß gestreiftes Oberteil anhat und sein damals auch sehr junge, babyjunge Tochter auf dem Arm und eine rote Sonnenbrille. Dann gibt es dieses berühmte Picasso-Bild.
Ja, das war jetzt meine erste Assoziation.
Mit dem Croissants da statt seiner Finger auf dem morgendlichen Tisch. Und dann Peter Strom. Da werden Sie sich sicherlich nicht dran erinnern. Klaus Löwitsch hat mal so einen Ermittler, der hieß Peter Strom, ARD in meiner Kindheit. Und der lief immer weg und meistens und hatte weiße Jeans an und einen dunkelblauen Mantel. Der hat mir auch sehr gut gefallen.
Was war das für
ein Typ? Und es ist auch so ein bisschen diese, natürlich Andrea Doria, Udo Lindenberg, die ewige Sehnsucht nach dem Meer, nach dem Maritimen so.
Ja, aber Sie kommen nicht von der Küste, auch wenn ich immer gedacht habe, der kommt aus Hamburg, aber...
Ja, ich bin in Bremen geboren, das ist ja
schon auch
Küste genug.
Ja, ja, aber da sind Sie nicht aufgewachsen, irgendwas habe ich von Hessen im Kopf.
Nee. Südliches Niedersachsen mal,
südliches
weil
Niedersachsen,
da wollen wir genau sein.
Ja, südliches Niedersachsen.
Das gilt noch als Norddeutschland.
Ah, okay. Wunderbar. Und da passt das T-Shirt ganz wunderbar.
Irgendwann hat es sich dann verselbstständigt. Aber es ist tatsächlich angenehm, wenn man die Frage nicht sich beantworten muss.
Ja.
Ne? So, was ziehe ich an auf der Bühne? Irgendwohin muss ja die Nervosität abgeleitet werden. Und das kann zum Beispiel abgeleitet werden, so eine Frage.
Sind Sie noch nervös, wenn Sie auf eine Bühne gehen?
Ja.
Sie machen das ja jetzt schon ein paar Jahre.
Ja, aber auf eine zumeist gute Weise. Also einfach aufgeregt. Und es geht alles so ein bisschen mehr.
Mehr Kraft, mehr Energie im Kopf.
Ja, also es ist alles ein bisschen schneller und man ist so ein bisschen wie so ein Aufziehmännchen, das jetzt gerade ganz voll ist, wo der Schlüssel gerade rausgezogen ist. So. Und
eigentlich kenne ich so sie nur so.
Herzfrequenz und so. Und das ist eigentlich was Tolles, weil man dann auch sich Mühe geben muss. Und man weiß, es kann schief gehen. Und das zu wissen, empfinde ich immer als gut, damit man genug Respekt hat vor dem Auftritt.
Mhm.
Und weiß jetzt muss was passieren und das ist eine besondere Zone, in der man sich dann befindet. Ich liebe diese Art Aufregung sehr.
Mhm. Live-Auftritte sind gut.
Live-Auftritte sind sehr gut. Und da jetzt zum Beispiel.
Also nicht die einsame Schreibstube. Ich war jetzt noch nicht bei Max Gold.
Ich habe das Lesen lieber, ja. Vorlesen, klar, viel lieber. Ich finde das Schreiben ist so anstrengend immer. Ich wäre am liebsten nur auf Tournee. Das ist für mich auch gar nicht wie Arbeiten. Ich finde das so toll. Und egal wie es war, am nächsten Morgen Koffer zu, der auch mit zunehmender Länge der Tournee ist der Koffer immer schwerer zuzumachen, weil irgendwie die Dinge sich ausdehnen und man kriegt
Sie
auch vielleicht
kaufen
irgendwelche
überall
Geschenke.
Noch irgendwas.
Ja, Bücher kaufe ich meist noch.
Ja.
Und da ist man schon wieder unterwegs und das ist was sehr Romantisches, finde ich. Mhm. Sie waren bei Max Gold.
Ich war bei Max Gold, das war, und bei ihm hatte ich so das ganz klare Gefühl, der schreibt viel lieber und diese Bühne ist eine enorme Überwindung für den armen
Mann.
Ja? Ja.
Aber der ist doch ein großer Bühnenkünstler eigentlich. Der liest ja sehr, sehr gut. Ne? Und
er liest sehr gut. Es war ein großartiger Abend. Das war gar nicht. Aber ich habe immer gedacht, der ist keine Rampensau.
Ja, der ist sehr distanziert zum Publikum.
Ne? Ja, und er ist so. Und er schwitzt ganz stark. So. Das ist schon sehr aufgeregt für.
Ich glaube nicht, dass Max Gold nervös ist.
Nee?
Nee. Aber
vielleicht schätze ich es auch falsch ein.
Er will auch nicht zu sehr eins werden mit einem Publikum. Ja. Das habe ich, das ist bei mir jetzt ganz anders. Ich verwechsle das ganz offensiv auch vollständig mit echter Liebe. Ja? Applaus und Publikum. Das soll man nicht. Das wird einem gleich gesagt, wenn man ins Showbusiness einbiegt. Als erstes, pass auf, du bist auch wertvoll, wenn der Applaus ausbleibt und so weiter. Und wenn er kommt, beziehe es nicht auf dich. Mache ich genau falsch.
Heißt das dann, dass Sie, wenn die Tournee vorbei ist, Sie sind jetzt gerade auf Tour, dass Sie dann hinterher so richtig ins Loch fallen, weil plötzlich kein großer Saal mehr klatscht? Sie machen es ja auch nicht in der kleinen Bude.
Es ist eine hormonelle Umstellung fast. Ich glaube wirklich. Also da werden ja körpereigene Dinge ausgeschüttet. Das ist völlig normal, dass man da ein bisschen in den Dispo kommt in bestimmten Glücksausschüttungen oder so. Das habe ich schon immer, dass danach eine eher milde, zumindest milde depressive Episoden kommen.
Mhm.
Gehört dazu.
Was hilft Ihnen da in so einer Situation?
Licht.
Ja.
Sonne, tatsächlich.
Wird besser, nach und nach.
Ja.
Tage werden länger.
Also in Berlin ist es so, vor Mai ist da eigentlich wenig zu holen. Einzelne Tage.
Ja.
Der November dauert in Berlin ein halbes Jahr.
Das ist eine schöne Formulierung. Deshalb will man nicht in
Berlin. Aber um das noch zu sagen, auf dieser Tour, auf der ich jetzt bin, zusammen mit Martin Suter, da ist die Arbeitskleidung eine andere, nämlich ein Anzug mit Hemd und Krawatte.
Weil Martin Suter auch Anzug mit Hemd, Krawatte und der trägt ja meistens auch noch eine Weste.
Ja. Habe ich auch schon gemacht, das ist aber nicht nötig, aber einen tatsächlichen Anzug und Krawatte, einfach damit die Kleidung nicht zu viel bedeutet.
Hm.
Ich finde, er hat als deutlich älterer hat er das Recht, das vorzugeben. So. Mhm. Und ich käme mir dann verkleidet vor in den Sachen, die ich normalerweise anhabe. Dann würde die weiße Jeans plötzlich sowas bedeuten, dass ich auf eine ganz tragische Art so
mich selbst behaupten
der Wilde sein will. Ja, oder so der Junge. Ja, im Vergleich ist man dann ja der Junge. Und
sind Sie?
Es macht, ich finde es dann interessanter, wenn man ästhetisch zunächst mal gleich sich anliefert. Dann können die Unterschiede anderswo kommen.
Was machen Sie bei diesen Lesungen? Das ist ja, Sie lesen aus Ihrem Buch, kein Grund, so gleich so rumzuschreien. Das sind Gespräche. Also Sie haben Gespräche in ein Buch gepackt, in Dialogform und lesen jetzt auf der Bühne vor. Oder ja, es gibt ja so grob gesagt zwei Sachen, Stuhl, Tisch, Mikro reicht. Oder die Lesung ist das Event, eine Show schlechthin mit allem Möglichen drumherum.
Ja, die Mischform daraus ist unseres. Aha. Also wir haben dieses Buch, kein Grund gleich so rumzuschreien, und das sind aus 4 Jahren, in denen wir uns immer wieder getroffen haben und unterhalten über wirklich nahezu alles. Also konnte kein Thema zu klein sein. Im Gegenteil, die kleinen Themen sind oft die besten. Also sowas.
Was verbindet diese Themen? Es ist ja wirklich eben, das muss man vielleicht dazu sagen, über den Kapiteln stehen Namen wie Camping, Rauschmittel, das sind zwei Dinge, die mir jetzt sofort einfallen. Aber
auch eher, Liebe.
Auch große, Liebe,
ja.
Aber eher wenig Liebe, eher wenig die großen Kategorien, sondern eher so. Und es wird immer sofort relativ schnell in der Leichtigkeit nie banal, sondern es geht ganz schnell um den Tod, es geht ganz schnell um die Liebe, um die ganz großen Themen, die Sie da drin verpacken. Wie kriegen Sie das zurück auf die Bühne?
Das ist erstmal schön, dass Sie das so lesen. Das ist so auch der Ansatz. Also wir sprechen ja nicht einfach, nehmen das auf und dann tippt das jemand und fertig ist das Buch. Ne? Sondern die Grundlage ist ein Gespräch oder sind mehrere Gespräche. Und ab da beginnt dann die literarische Arbeit, dass wir das hin und her schicken und das ich zunächst mal eine Art Herausgeber von all dem, in was wir so geschwatzt haben, und es dann so zusammenlege und wirklich in Stücke schneide. Und ab dann beginnt es, dass wir das als literarischen Text gestalten. So, ne? Und da auch eine Dramaturgie, einen Rhythmus reinbringen und so. Und dann sind das, weil Martin Suter und ich, wir haben das, wir haben eine ähnliche Auffassung davon, dass wenn man sich groß hinsetzt, ja, und sagt, zwei Schriftsteller sprechen über Europa oder so ein Scheiß, das ist entsetzlich, das ist langweilig, das ist Unsinn.
Kriegt
das ist
einfach Schreck.
Unsinn und Kitsch. Ja, da denkt man, oh Gott, muss ich jetzt machen, weil Sonntag ist oder ich weiß nicht, der Bundespräsident guckt oder so. Da interessiert doch keine Sau. Also,
würde mich schon interessieren.
Ich finde oft, ja, mich würde es auch interessieren. Ich finde aber gar nicht unseren Zugang sozusagen zynisch, sondern ich finde den anderen Zugang zynisch. Wirklich diese Hampelmann-Schriftsteller, die dann irgendwas über irgendwelche Waffen für die Ukraine sagen, also weit außerhalb, ganz weit außerhalb ihres intellektuellen Komfortbereichs, ja. Das machen wir nicht. Und man kann natürlich, wenn man über Rasenmäherroboter spricht.
Genau, Rasen ist auch so eine Kapitelüberschrift.
Besser das Drama, ein Mensch zu sein, besprechen, als wenn man sofort geht auf, wir besprechen heute das Drama, ein Mensch zu sein. Viel zu tief, viel zu. Man muss vom ganz Konkreten kommen und dann auch sofort die Abzweigung nehmen und assoziativ vorgehen. Und dann ist das so, dass man eigentlich gerade in so einem kreuzegalen Thema, ja, wie ein Rasenmäherroboter, das ist ja noch kein Thema, das ist ja einfach.
Eigentlich ein Nullthema.
Ja, und aber beginnt eben damit, dass wir beide in einem wir sind immer im selben Hotel im Sommer für ein paar Wochen und sind da zusammen. Und da ist einer der großen Stars dieses Hotels, ist der Rasenmäherroboter. Der ist sonst nicht viel, ja.
Es ist ja in Mecklenburg-Vorpommern zuzugucken.
Da ist so eine riesige Wiese. Und man guckt da drauf, dahinter ist das Meer.
Und man versteht
das
nicht,
Einzige, was sich im Bild bewegt, ist meist dieser Rasenmäherroboter.
Und man versteht nicht, warum der so fährt, wie er fährt.
Ja, er hat... Also seine Wege sind unergründlich.
Ja, ja.
Und da hineingucken, bis er zurückschaut, sozusagen der Rasenmäherroboter, und einen auch da natürlich das Elend wiederum anschaut und angreift, das man selber schon mitbringt. Das ist dann das schönere Gespräch eigentlich. Und über Trauriges zu sprechen, immer in der Absicht auch einen Witz dort zu finden und zugleich über lustig gedachtes, lustig gemeintes, natürlich viel eher mit Mitteln der Tragödie, ja, den Karneval oder so. Mhm. Für mich ein hochtragischer Vorgang, Karneval.
Sind wir jetzt gerade in der richtigen Zeit?
Also immer sozusagen den Gegenbeweis antreten. Mhm. Und auf der Bühne liegt dieses Buch schon der Veranstaltung zugrunde. Also wir haben uns die meisten Kapitel haben wir uns so eingestrichen, dass wir daraus vorlesen können. Das heißt, da werden aus 30 Seiten etwa 6. Mhm. Denn sonst kannst du ein Kapitel lesen, dann ist der Abend vorbei. Und dann lesen wir das und unterhalten uns zwischen den Kapiteln, aber gerne auch mittendrin. So, da beginnt es interessant zu werden, dann die Improvisation, damit auch das Publikum merkt, wir sind im selben Raum. Wir sind hier nicht einfach jetzt ein zweiköpfiges Hörbuch mit Krawatte, sondern...
Der Avatar.
Und wir machen auch nicht jeden Abend dasselbe. Also das, ich mixe das immer neu, einfach damit wir aufmerksam bleiben und neue Fehler machen können, weil Fehler immer gut sind, weil sie die Chance bieten, dass es richtig gut wird.
Mhm, also, ja. Weil das Publikum merkt, die sind echt.
Ja, wir sind jetzt da, ja. Und ja, man muss sofort auch den, um sich selbst zu verteuern in dem Abend, in dem Raum und nicht nach drei Abenden, das hat jetzt immer geklappt, dann mache ich das nochmal oder so, sofort ein bisschen erstmal vom Tag erzählen. Ne, wie man in die Stadt hier reingekommen ist, irgendwas vom Hotel oder so, oder was man hier schon erlebt hat in dieser Stadt oder nicht erlebt hat, um einfach diese Raumerfahrung, oder es ist das Wetter ist ein herrliches Thema, ja, oder irgendwas, was alle ja gerade teilen.
Ist es das? Ich wollte Sie eigentlich fragen, wie geht's als allererstes? Ich bin dann irgendwie über die Klamotte gestolpert, ja, und
aber das sind die
ist das ein
Fragen.
Einstieg?
Ja.
Ja?
Ja, wie geht's? Ist doch super.
Wie geht's?
Mir geht's gerade ganz schön gut, weil ich heute Morgen, ich hatte das eigentlich verschoben, aber ich habe heute Morgen, bin ich um 9 Uhr, hat die Wäscherei aufgemacht und ich war um kurz vor 9 da, weil man ja auf Tournee sehr Schwierigkeiten hat, die Sachen zu waschen.
Also muss man möglichst 10 Hemden bei sich haben?
Ja, genau. Und dann muss man aber an so Tagen, wo dann einmal ein Tag Pause ist oder so, dann muss man dann ganz genau alles abpassen. Und jetzt, ich habe schon den ganzen Tag Notfallpläne gestern geschmiedet für heute, wenn ich das nicht schaffe um 9, weil ich mich auch nicht so versklaven lassen will von meiner dreckigen Wäsche. Ja, und so lange schlafen, wie ich kann. Aber seitdem ist alles Bonus eigentlich. Seit ich heute Morgen schon offen war, um kurz vor 9, ein sehr nettes Gespräch mit dem Wäschemann. Und er sieht gar keine Probleme, dass diese Hemden noch heute seine Wäscherei wieder verlassen werden, indem ich sie abhole und sie sauber sind.
Und weiß der, wer Sie sind, und freut sich, dass Sie Ihre Hemden dahin bringen, weil er weiß, der braucht die für die Show. Meine Hemden an Benjamin von Stuckrad-Bahre, wie schön.
Das glaube ich nicht. Das Eindrücklichste, was wohl zwischen uns noch passieren wird, ist, dass ich wie jedes Mal in jeder Wäscherei überall auf der Welt eine Variation des kleinen Zettelchens bekomme an irgendeinem Kleidungsstück. Lieber Patient, hätte ich jetzt fast gesagt. Lieber Reinigungskunde, wir haben uns sehr bemüht um dieses Kleidungsstück, es noch mehr, noch intensiver zu reinigen. Das würde chemische Prozesse sein und wir würden damit das Gewebe schädigen. Deshalb ist der Fleck noch da, weil sonst die Hose kaputt wäre oder weg oder so. Das kennen Sie ja wahrscheinlich, diese Zettelchen. Ne? Es gibt eins, und da ist meist auch so ein enttäuschtes Comic-Tier drauf, das so die die ganz doll schwitzt und die Hände so verzweifelt zum Himmel streckt und sagt, ich habe alles versucht, es ging nicht mehr, sagt dieses Comic gezeichnete Tierchen auf diesen Zetteln. Ich sammle die und ich habe die wirklich in sehr vielen Sprachen schon und sehr vielen Ausführungen.
Ich muss mal darauf achten.
Und das ist ein schöner Zettel, weil der so, ich habe den immer so auf mein ganzes Leben bezogen, weil ich natürlich als Schriftsteller das sowieso immer mache, dass ich die ganze Welt auf mich beziehe.
Und den Beifall.
Und den ausbleibenden aber Beifall. Auch so einfach das alles, das ist nicht nur eine Egozentrik, sondern es ist für mich eine Grundbewegung sozusagen in der Weltwahrnehmung, ne? Nur so kann man es ja erzählen, über eine Figur, was das in der Figur auslöst, was in der Welt los ist. Ja. Sonst ist es Journalismus oder so.
Ja.
Und es kann auch ein erfundenes Ich sein. Und überhaupt ist dieses Ich, auch dieses Ich jetzt in blau-weiß gestreift und weißer Hose, ist ja auch eine Erfindung. Und ich finde das viel komfortabler, als man selbst zu sein, wenn man sich selber so die ganze Zeit so ein bisschen erfindet. So, das eigene Leben nicht so persönlich nimmt.
Ist das auch für Sie so eine Art Fluchtbewegung? Man braucht natürlich, um Kunst zu machen, eine Distanz. Ist es aber auch eine Flucht?
Gut möglich, aber die ist berechtigt. Also nicht zu fliehen, finde ich sehr satt und verrückt eigentlich.
Mhm. Aber es macht das Leben auch nicht leicht, wenn man unentwegt so einen Fluchtreflex hat. Aber Sie haben natürlich...
Andererseits schon. Ja. Also, denn da muss man nicht aufräumen.
Stimmt, man muss nicht aufräumen. Ist Aufräumen sowas Schreckliches?
Es kommt jetzt der Satz, passen Sie auf, jetzt kommt der Satz.
Ein schöner Satz von
leider,
Benjamin.
Nee, wirklich ein richtig abgenudelter, holzdummer Satz, zu dem man dann sagen muss, leider stimmt er. Wenn man dann aufräumt, dann macht es sogar Spaß.
Ja. Der Prozess an sich.
Das ist ja so.
Hinterher. Ja,
hinterher ist toll. Wie auch joggen gehen. Also hinterher freut man sich.
Ja.
Ja.
Also im Prozess.
Das ist ja was sehr Protestantisches auch, ne? Dass man sagt,
na gut, Sie wissen, das Leben jetzt
können 70, 80 richtig zähe Jahre, aber danach wird es vielleicht ganz geil. Dagegen habe ich mich immer gewehrt und gedacht, ich will erstmal das Geile machen. Wer weiß, ob wir dazu noch kommen.
Sie haben sich, wenn wir jetzt schon dabei sind, ja mehrfach sehr bewusst dafür entschieden, weiterzuleben, weiterleben zu wollen. Was sind die Gründe gewesen, zu sagen, okay, ich gebe jetzt nicht auf?
Ja, das, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es ist ja eher, das andere ist ja eher die Frage. Denn alles in einem Menschen ist ja zunächst mal darauf angelegt, aufs Überleben. Ne? Das sind die Reflexe. Also ja. Luft anhalten, wenn man unter Wasser ist und so weiter. Ne? Oder einfach
und dann wieder hochkommen wollen, um zu atmen.
Genau. Ja. Und das Atmen selbst überhaupt schon. Also, dann ist eigentlich eher die Frage, was war denn da los, als du da plötzlich, also das ist ja der stärkere Wille sozusagen, ne? Wenn das plötzlich mal zur Debatte steht. Und als ich.
Aber manchmal hat man ja auch das Gefühl, es ist alles so schrecklich,
ja.
Lass es zu Ende sein.
Ja, das hatte ich ein paar Mal, ja, eben. Das stimmt.
Und dann, in den Jahren meiner irgendwie gedacht.
Drogenerkrankung, so oder wo ich es zumindest aufs Spiel gestellt habe, so sehr. Sagt man so oft?
Vielleicht. Gesetzt, sagt man.
Gesetzt, ja.
Aber gestellt. Man stellt ja auch Figuren aufs Spiel. Ja.
Ja. ich erinnere mich da, dass es. Das, was mich dann schockierte eher und ein bisschen zumindest wachrüttelte, war so, dass ich merkte, es ist mir scheißegal. Und das war, dann wurde es sehr eisig plötzlich, als ich das merkte. So. Und jetzt gibt es aber so viele schöne Gründe zu leben, tatsächlich. Ja.
Jetzt haben Sie auch einen Sohn.
Zum Beispiel, wirklich, ja.
Ja. Und da gibt es ja auch eine Verantwortung. Es ist nicht nur.
Die gibt's.
Ja.
Das ist, und zwar die erste Verantwortung in meinem Leben, die ich zu keiner Sekunde jemals hinterfragt habe und hinterfragen würde. Das ist ja so. Und es kommt ja der sogenannte automatische Elterntext aus einem heraus.
Auch bei Ihnen?
Natürlich.
Und ich habe mich immer gefragt, wie ist Benjamin von Stuckrad-Bacher als Vater?
Also es würden einem natürlich alle sofort abraten davon. Es wird immer gesagt, Kinder verstehen keine Ironie. Quatsch. Halte ich für Quatsch. Mhm. Aber es wird so gesagt.
Ich fand es immer ein bisschen schwierig.
Kinder brauchen klare Ansagen und so. Ich bin sehr ironisch.
Mhm. Und Ihr Sohn findet es gut?
Ja.
Sind Sie schon peinlich?
Ja, ich bin peinlich. Und das finde ich auch sehr gut, weil ich das ja auch finde. Ich finde mich auch peinlich. Ich sage ihm dann manchmal aber auch, wenn er zu spießig wird, nun beruhig dich mal, vor ein paar Jahren hast du noch in die Hose geschissen, das war auch sehr peinlich. Also jetzt mal langsam. Nee, peinlich sein ist sehr gut. Ich übertreibe das dann auch und ich habe es wahnsinnig gern, meinen Sohn damit in so eine Not zu bringen, weil er diese Not auch mag.
Oh Gott, ich bin wieder mit diesem Vater unterwegs.
Er lacht dann ganz so, aber sagt, nein, mach das nicht. Aber gleichzeitig freut er sich auch so drauf, dass ich
dass man so einen coolen Vater hat. Das ist
na, cool geht's. Also es ist schon dann wirklich für ihn richtig peinsam. Also es gibt da noch diese Telefonzellen, die nur aus so Metallsäulen bestehen, ne? Diese, ja. Wo so ein Magenta farbener Hörer
noch
Oh ja, also in Berlin gibt es noch sehr viele.
Aber die funktionieren noch nicht mehr.
Oder die funktionieren nicht mehr. Oder
sie stehen noch da so als Mahnmal.
Als Relikt, ja.
Als Relikt, ja.
So wie ganz Berlin ja im Grunde ein Museum seiner selbst ist. Und niemand, also mit dieser Aufgabe, nimm mal alle kaputten Telefonzellen aus Berlin weg, da ist man überfordert, weil man gar nicht weiß bei vielen Sachen, was ist das jetzt, was hier vor einem steht. Aber ist diese Telefonzellen, Kunst? Ich gehe da unerschrocken auf diese Hörer, oft auch ohne Kabel zu, und hebe ab und rede auf Italienisch los oder so. Ich kann ja kein Italienisch, aber das mache ich oft.
Aber es klingt gut.
Ich finde es herrlich, weil ich weiß, dass mein Sohn das sehr beschämt. Da habe ich Freude dran.
Und ich möchte auch mal mit Ihnen unterwegs sein.
Also wir haben es heiter miteinander. Aber dieser automatische Elterntext, und der natürlich, der hat dann gar keine Ironie und der ist, jetzt ist es warm, aber nimm mal lieber noch eine Jacke mit. Hm. Ja?
Also, sagen Sie auch.
Hast du eine Mütze dabei? So, und ich weiß, du hast jetzt keinen Hunger, aber lass uns mal was essen. So. Also dieser automatische Elterntext, wo man denkt, woher weiß ich denn diese Sätze? Das ist ja furchtbar. Die kommen.
Ich wollte nie solche Sätze sagen.
So. Ich habe nichts dagegen gesagt, aber ich dachte nicht, dass sie, dass ich daran denke, weil ich selber nicht, ich esse nie Mittag, ja, oder so, aber dass ich dann, mittags muss man etwas essen, wenn man ein Kind ist. So.
Ja.
Das hat einem ja keiner gesagt vorher, ne? Bevor man ein Kind sich entscheidet, Vater zu werden.
Das ist in unserem Programm drin wahrscheinlich. Mittags muss man was essen.
Ich hätte andererseits gar nichts dagegen, wenn man
vorbereitet. Meine Mama sagte mal, man müsse früh was essen, weil ich früh nichts esse.
Ja,
man muss doch etwas frühstücken. Genau, das Frühstück.
Diese Sätze.
Ja.
Sie sind alle wahr, sie sind alle wunderbar. Und wer eine halbwegs normale Eltern und zu denen ein solches Verhältnis hat, ich habe das leider nicht, aber bei anderen beobachte ich das, dass auch Menschen in den hohen 40ern, die am Telefon plötzlich so ein bisschen genervt gucken, dann weiß man, da sind die Eltern drin und fragen ihn gerade, ob er einen Schal um hat oder so. Ja, die Eltern 80.
Ja.
Bist du denn auch warm genug angezogen?
Das geht nicht raus.
Ich habe gerade meine zweite Scheidung hinter mir. Es geht schon. Ja.
Geht schon.
Aber diese Automatiktexte, die sind ja auch eine soziale Vereinbarung und die ich genieße das, ehrlich gesagt, wenn das aus mir rauskommt. Ich finde das schön.
Mhm. Wann ist denn bei Ihnen, das muss ja auch in der Kinderzeit passiert sein, so die Lust an der Sprache entstanden? Sie kommen ja über die Sprache, Sie haben als Literat angefangen, bei Musikverlagen und für Musikzeitschriften zu schreiben. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, war das nie, wie das beim anderen so ist, der Umweg, weil Sie eigentlich selber Musiker sein wollten.
Nee, es war immer Sprache.
Es war immer Sprache?
Das war bei uns zu Hause so, auch unter die Freunde, die ich auch hatte in der Schulzeit und auch meine Geschwister, ist immer sehr viel Also es gab eigentlich so überall so eine Extrasprache, so eine Geheimsprache, ne? In der Familie, so bestimmte Wörter, die man auch nur dort versteht. Und überhaupt, es wurde eigentlich die ganze Zeit gesprochen, auch Leute beobachtet, wie geht der, wie sieht der aus, ne? Mhm. Was hat die für einen Hut auf?
Sie haben drei Geschwister, Sie waren nicht ganz alleine.
Ja, genau.
Und da ist das, haben Sie da schon gemerkt, ich habe da Lust dran, ich habe da Freude dran? Das ist ja jetzt erstmal so, wie Sie das beschreiben, würde ich sagen, bei allen anderen auch so, die nicht Schriftsteller geworden sind.
Ich habe es als Waffe auch, ehrlich gesagt, früh entdeckt, erlebt.
Wogegen oder wofür haben Sie gekämpft?
Ja, sich zu wehren. Ne? Ja. Also
der kann sich ausdrücken.
Nee, der findet die Schwäche. Ja, ich bin nicht ein Raufbold oder so. Jemals gewesen. Und ich konnte mich sozusagen gegen auf dem Schulhof durchsetzen, so mit so schnell gesetzten Beobachtungen rausfeuern. Leute, die sie.
Scharfe Zunge, sagt man ja.
Ja, das fand ich.
Wie fanden die Lehrer das?
Raus. Ja. Fanden die das? Raus jetzt, Stuttgart raus. Dann ist Stuttgart raus und hat da weitergemacht. Also, aber auch gar nicht nur in einer Vernichtungsabsicht, sondern erstmal so, um sich zu schützen.
Der ist anstrengend.
Ja, ich da habe ich nie widersprechen können, der ist anstrengend. Ich finde es auch super anstrengend alles. Aber ich suche immer den Witz. Also und sozusagen den Fehler und die Störung, weil ich mich da überhaupt nur mit der Welt verbinden kann. Ansonsten seit der Kindheit grundsätzlich dieses Gefühl, alle haben eine Betriebsanleitung für das, was hier gerade passiert oder eine Spielanleitung und ich nicht.
Sie hatten nie das Gefühl, ich verstehe, was hier läuft?
Nee. Ich habe immer überlegt, woher wissen die Leute, was da jetzt zu reden ist hier in dieser verstehe gar nicht. Die scheinen sich alle wohlzufühlen oder in diesem ganzen Geschwätz, also dass die Welt ist, ja. Wenn man in einen Bus einsteigt und was redet man im Bus und so weiter. Und ich sag mir, was? Es ist doch alles so furchtbar peinlich, was hier gerade passiert. Oder was? Man ist doch so alleine in seinem Kopf und so. Und ich habe da immer dann gedacht, okay, dann ich kann mich eigentlich nur zuschalten zu dem Ganzen, wenn ich in der ganzen Inszenierung den Witz und den Fehler entdecke. Das ist mein Ticket. Ich gucke genau, irgendwas stimmt hier nicht. Und man findet immer was, sofort. Und da ist auch meist der Witz. Und der hilft gerade auch in traurigen Zeiten oder Situationen, da sind besonders viele Witze versteckt. Und die retten uns.
Wenn die nicht in Sarkasmus umkippen.
Warum nicht?
Ja, weil dann hat es ja schon sowas sehr Bitteres. Und man kann eigentlich nicht lachen, aber man tut so, als könne man.
Ja, das ist aber ja auch manchmal geboten. Aber diese Begriffe sind alle, die flirren so rum und sind oft mehr Ideologie als Wortbedeutung.
Ja, sind sie aufgeladen.
Zynismus, wird nicht verstanden, was es ist. Ironie, Sarkasmus. Es gibt so eine Bitterkeit, in der alles schon kalt ist dann. Ne? Die finde ich traurig als Haltung zur Welt. Die habe ich nie gehabt. Ich bin immer mit heißem Herzen, aber ich freue mich immer über den Satz, der gerade nicht passt. Oder wo man merkt, eine Sache darf man jetzt auf gar keinen Fall sagen, da habe ich sie meist schon gesagt. Aber einfach nur, um es kurz anzubieten, hey, ist doch für alle gerade ein bisschen komisch hier. Wollen wir es einmal kurz in Frage stellen? Und uns so begegnen und sagen, ah, ein Glück, du bist auch, wie ich bin, Benjamin, wie heißt du, so und so. Dann geht's schon.
Das war doch auch am Anfang so ein Geheimnis dieses ganz schnellen Erfolges mit Soloalbum zum Beispiel, dass Sie so eine Sprache gesprochen haben, die unsere Generation gesprochen hat und dass die da zwischen zwei Buchdeckeln vorkommt und nicht nur eine andere Sprache, die auch schön sein kann, sondern eben auch unsere Sprache. Das war doch so ein Stück Geheimnis des Erfolges. Oder nehmen Sie das anders wahr?
Ich freue mich, wenn Sie das so erlebt haben oder sagen, ja.
Ja. Was hat dieser ganz schnelle Erfolg mit Ihnen gemacht? Da entsteht doch auch ganz schnell so ein Druck. Okay, ich bin jetzt berühmt. Alle wollen was von mir. Alle finden das toll. Jetzt. Aber man hat ja vielleicht nicht sofort wieder.
Nee, ganz tolle Angst, dass das aufhört. Sofort. Mhm. Also das ist das Einzige, was ich, wenn ich so an diese erste Zeit denke, wo es mir ein bisschen leid tut, so um diesen Jungen da, der mit 23 da rausgeht, was ja wirklich, wirklich noch sehr jung ist.
Und es war ein wirklicher Hype damals.
Ja, ja. Das war von null auf wirklich ganz schön 100. Also es hat einfach jeden Abend über 500 Leute irgendwo hinkamen. Ne? Egal, in welchem Marburg oder sonst was. Und ich hab's
den mal sehen wollten. Bei mir hat es genau ich habe vorhin schon erzählt im Vorgespräch, dass ich rückwärts gelesen habe von ihrem, weiß ich nicht, vierten oder fünften Buch, weil ich gedacht habe, wenn so ein Hype drum gemacht wird, will ich das nicht lesen.
Ja, verstehe ich auch sofort. So hat ja jeder so ein paar Regeln, sonst kommt man gar nicht durch mit dem, was einem dauernd vorgesetzt wird, was man irgendwie finden soll, ne?
Ja, ja.
Aber ich habe das leider überhaupt nicht so richtig genießen, lehne ich sowieso ab. Ich finde das Wort schon so eklig. Genießen, das klingt wirklich furchtbar. Das klingt nach ganz langsamem Essen. Furchtbar. Also wenn schon nicht genießen, dann wenigstens eine Freude dran haben. Aber ich habe es so eigentlich sofort als Druck empfunden. Oh, das ist jetzt gar nicht, es gilt gar nicht mir, sondern es ist eher so ein Fehler oder so, dass ich jetzt, und bevor das einer rausfindet, dass ich hier gar nicht hingehöre, muss ich ganz schnell noch mehr hier sein. Und als nächstes muss ich zwei Bücher rausbringen. Mhm. So war der Spirit. Und das habe ich auch, der Verlag hat gesagt, ja, schaffst du das? Nach dem ersten Buch gleich noch eins in einem Jahr wieder aus? Okay, dann sehr gerne. Ja, das erste läuft gut, dann mach noch eins. Und ich gesagt, nee, zwei. Es müssen zwei gleichzeitig.
Da hat der Verlag aber gesagt, nee,
zwei. Dann haben die gesagt, nee, das machen wir nicht. Nee. Dann habe ich gesagt, ja, also wirklich gepokert, ja, als Kind. Ich war ein unberatenes Kind. Mhm. Und ich habe dann großkotzig gesagt, da mache ich es bei einem anderen Verlag. und mein Hauptargument war, Guns N' Roses und Bruce Springsteen haben das auch schon mal gemacht. Das war mein Argument.
Und die Musik kannten sie sich aus.
Ja, und die hatten, ich wollte ja, oder diese Pop-Analogie, die ich am Anfang da wirklich durchgesetzt habe, sozusagen in allem, also auch in der Art, wie ich auf Tournee gehe, in was für Läden das stattfindet. Nicht in Bücherstuben, nicht in irgendein Literaturhaus. Geht kein Mensch, den ich kenne, geht in ein Literaturhaus. Was soll man denn da? Da riechen alle aus dem Mund und das reden über Europa. Das ist ja grauenhaft. Na, man geht an Orte, wo auch Konzerte stattfinden. Mhm. Da finden diese Lesungen statt. Einfach, weil ich mich einfach da wohlfühle.
Auch als Literat kann man ein Popstar sein.
Ja, nee, einfach, weil das die Welt ist, die ich mochte. Ne, wo ich mich wirklich aufhalte, in Literatur, also, die könnte ich auch gleich wieder bei meinen Eltern wohnen. Also das ist ja grauenhaft.
Und genau das wollten Sie nicht?
Nee. Und das daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Und ja, ich habe dann also wirklich zwei Bücher gleichzeitig und so dachte ich immer, es muss immer noch mehr. Weil ich sonst hat es das alles nie gegeben. So. Und das ist ein bisschen, tut mir selber leid für auch so ein bisschen esoterisch klingt, aber für diesen Jungen, der ich da war, das wäre sowas, was ich dem gern sagen würde. Ne? Das ist ja so eine beliebte Partyfrage. Was würdest du deinem jungen Ich sagen? Und so. Ich würde dem sagen, keine Angst. Mach mal ein bisschen, beruhig dich mal ein bisschen und es ist ja alles okay. Du bist okay. So.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie machen das seit 3 Jahrzehnten, Sie sind sehr erfolgreich, Sie sind auch immer mit allem, was Sie getan haben, was Sie geschrieben haben, was Sie gelebt haben, sehr öffentlich begleitet worden, also mit einer großen Öffentlichkeit begleitet worden. Sie begegnen sich auf diese Weise natürlich auch immer selber. Was sind das für Begegnungen?
Bei Lesungen sind es die schönsten. Oder auch mal so auf der Straße, wenn irgendwer plötzlich sagt, oh, ich habe tatsächlich irgendwie, ich lese dich gern oder so oder schon so und so lange. Und manchmal auch Leute wirklich gerade ein Buch dabei haben, so, ne? Und dann eine Unterschrift wollen. Und nach Lesung ist das natürlich noch geplanter und noch regelmäßiger. Und da ist es oft so, dass hinterher beim Signieren, das dauert oft genauso lange wie die Lesung. Nochmal, da nehme ich mir alle Zeit, bis alle jedes Foto gemacht haben und so.
Gibt es ja auch Gespräche.
Und zwar gar nicht so als Service nur, sondern weil das wahnsinnig interessant ist und sehr anrührend, weil das viele Leute, die dahin kommen, die kommen nicht zum ersten und auch nicht zum zweiten Mal, sondern oft schon jahrzehntelang, ne, und zeigen einem dann Fotos. Guck mal hier, das waren wir in Ilses Erika in Leipzig. Weißt du noch, da bist du nach der Lesung und so. Dann weiß ich nicht mehr ganz genau, aber zeigt mal Mann, da sahen wir ja beide irgendwie ganz, ganz süß aus. Und jetzt, guck mal, jetzt ist 20 Jahre später, jetzt sind wir immer noch da. Ist doch was sehr Schönes eigentlich. Und
jetzt ist es nicht mehr Ilses Erika, sondern Gewandhaus.
Ja.
Drunter machen sie es nicht.
Doch, jederzeit. Also, Erika war ja auch im Keller, ne? Mhm. Gibt es das noch?
Ich habe gerade überlegt, ob das jetzt einfach nur ein Ruf ist, der wahrscheinlich noch 20 Jahre weiter eilt, oder ob es dieses Erika immer noch gibt. Ich weiß
aber
es ist
egal, sogar. Denn.
Ja. Jeder hat eine Vorstellung davon, jedenfalls hier.
Ja, hier hat jeder eine Vorstellung davon. Und ansonsten kennt es auch jeder diese Bar. Ja, das ist diese wunderbare Bar, die völlig abgerockt, ein Keller. Wenn man da bei Tageslicht reinkommt, denkt man, hier soll irgendwas Interessantes stattfinden.
Ich gucke jetzt hier einfach mal.
Nein, ich gucke sie nicht.
Nee?
Nein, das ist Quatsch. Das ist, dann wird es Städte, dann sind wir auf einer Stadtrundfahrt. Das schauen Sie bitte nicht.
Okay,
denn diesen Club soll es sozusagen. Den gibt's für immer.
Den gibt's für immer.
Und jeder kennt den oder hat den hoffentlich gehabt, wo man in einem leichtsinnigen Alter zwischen 16 und sagen wir mal 29 so ein bisschen zu viel Zeit da war und es so bestimmte Morgende gab, wo dann schwarz zu blau wurde und man mit irgendwem gerade Bekanntschaft geschlossen hatte und irgendwie plötzlich dachte, die Nacht geht jetzt immer weiter.
Mhm. Und das ist schön.
Es ist richtig schön. Mhm. Und gerade stimmt alles, die Musik und Dings, man hat sich nicht hässlich gefühlt oder sonst was, sondern wir stehen hier gerade und machen irgendwelche Pläne und sind total hier. Mhm. Das ist ja das Versprechen der Nacht und das ja. Deshalb versucht man das ja immer wieder, ne? Solche Nächte. Und natürlich zieht man auch ganz viele Nieten, um aber ab und zu so eine Nacht zu haben.
Sind Sie immer noch so ein Nachtmensch?
Ist man das irgendwann? Ich gehe nicht mehr so viel nachts aus, aber ich verstehe noch immer die Nacht. Ich finde die Nacht noch immer das Beste eigentlich.
Warum? Was macht die Nacht?
Es macht so eine, da geht nochmal was los. Oder ich finde, ich glaube, nachts wird auch am klarsten, warum ich niemals alleine in einer Wohnung wohnen oder gar außerhalb der Stadt irgendwo wohnen. Völlig undenkbar. Es muss die Möglichkeit geben, einfach nur einmal die Tür zu öffnen und man steht mittendrin in irgendwas. Man muss es dann gar nicht machen. Mhm. Aber diese Möglichkeit, ständig da zu haben
und nicht allein
zu sein. Ich finde auch das verändert sich natürlich, also auch indem man abstinent lebt, wie ich jetzt seit Jahren nichts mehr trinke und keine Drogen mehr nehme. Dadurch ist man nachts anders unterwegs und seltener, weil es sonst auch zu riskant ist einfach. Und
wegen
zu riskant, Versuchung. Also wenn alle um einen herum, man, das ficht mich jetzt nicht an, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, und es geht auch wahrscheinlich immer gut, aber eben nur wahrscheinlich. Es gibt, also eine Suchterkrankung ist, mit der, die sollte man nie unterschätzen. Hm. Und wenn, warum die so doll provozieren, ne, das ist, da habe ich keine guten Erfahrungen mit. Das ist, ist größenwahnsinnig. Da unterschätzt man die Sucht, überschätzt man auch den, das, was freier Wille oder so genannt wird und was in der Suchterkrankung ganz schnell überholt wird vom Unterbewusstsein, und dann steht man wieder in der Scheiße.
Sie wissen, wovon Sie sprechen. Wir haben über Todesnähe ja auch schon gesprochen. Ich will noch mal an den Punkt zurück, Anfang des Schreibens. Da muss man ja irgendeine Botschaft haben. Oder man setzt sich ja nicht hin und schreibt irgendwie ein Buch, was schön ist, sondern man will ja irgendwas, irgendeine Mitteilung unter die Leute bringen. Was war das damals bei Ihnen? Und im Vergleich zu heute, was ist es heute?
Das war aber immer dasselbe eigentlich, dass ich, also eigentlich wie früher, wenn man von der Schule nach Hause gekommen ist und es bei uns zu Hause sechs Menschen dann saßen, wahnsinniges Durcheinandergerede und ich der Jüngste. Und da muss man sich irgendwie durchsetzen, um gehört zu werden. Und dafür hat man besser eine echt gute Geschichte dabei mit ein paar richtig guten Pointen. Sonst,
Geschichte sonst um der Geschichte
es dich
willen.
Nicht. Es gibt dich sonst nicht da an diesem Mittagstisch. Und da du bist der Kleinste, was. Sei froh, wenn du irgendwie noch Nachtisch kriegst, aber who cares?
Aber weder, sagen wir mal, fangen wir beim Soloalbum an, noch kein Grund, gleich so rumzuschreien, eben sind ja Geschichten um der Geschichten willen.
Nee, es ist ein Erzählen, was sozusagen auf einer, so kann man wohl schon sagen, auf Beobachtung, auf möglichst genaue Beobachtung fußt, ne? Aber ich habe mir die Welt heute auch angeguckt, genau wie ihr alle, und guckt mal, das ist meine Perspektive.
Das habe ich gesehen.
Das fand ich seltsam. Seltsam fand ich heute Folgendes. So könnte eigentlich jede Geschichte losgehen. Ja, es ist,
wäre ein bisschen langweilig.
Wäre sau langweilig, aber sozusagen das ist die, das ist das Baugerüst, das man hinterher natürlich weghaut, wenn man sich ein schönes Haus angucken will. Aber das ist es eigentlich, was, und sich dadurch selber finden, auch in der Welt, in der man ist, sich verteut, das ist mein Sprechort, ne? Da bin ich, das sind die Bedingungen, unter denen ich spreche, mit diesem Personal habe ich zu tun, das sind die äußeren Umstände, das sind die inneren Beweggründe und so.
Aber es gab nie diesen Impuls, ich muss euch unbedingt die konkrete Botschaft mitteilen.
Nee.
Ihr müsst alle lustiger sein oder ihr müsst alle euch mehr umeinander kümmern oder was.
Nein,
weiß
furchtbar.
Ich.
Das ist ja ganz furchtbar, ne? Wenn es so Gebrauchsanweisungen gibt oder so Sachbuchschrott, ne? Oder gehe jeden Tag 10 Schritte rückwärts oder so Kacke. Also überhaupt nicht. Nein, nein.
Soll man das tun?
Es gibt
10 Schritte rückwärts gehen. Habe ich noch nicht gelesen.
Ich wollte ja was Neues liefern.
Also okay.
Aber wir machen
das jetzt einfach mal.
Aber wir können es uns beide jederzeit vorstellen, dass es ein Sachbuch gibt, in dem das der Haupttipp ist. Geh rückwärts und dadurch vorwärts und dann Bitcoin oder so. Also schon haben wir es.
Ja.
Nein, das alles nicht. Ich finde das auch selber als Konsument von Kultur, wenn es so genau wird, das ist scheiß Kunst. Ne? Du sollst oder es wäre schön, wenn du. Das ist... also so
das ist Sachbuch, das ist dann keine
Kunst. Ja, oder pädagogische Kunst, ja, gibt es ja auch die irgendwelche so politische Romane in so einem ja wirklich trivial politischen Sinne, ja, wo dann da so Anweisungen geben, also bloß nicht. Es ist doch die Aufgabe, im Gegenteil, eines Schriftstellers verschiedene Perspektiven ohne Moral erstmal nebeneinander zu stellen. Moral eben weg. Moral später, aber nicht in der Kunst.
Benjamin von Stuckrad-Barre. Wir müssen noch mal ein bisschen darüber reden, was Sie dann veranstalten. Sie haben gesagt, es ist nicht eine Show, aber es ist auch nicht nur eine Lesung, sondern es ist irgendwas dazwischen. Gespräche,
ich einmal schon Buch, als Show einmal bezeichnen.
Schon als Show, okay. Ja. Es ist eine Show mit Martin Suter im Gewandhaus am kommenden Mittwoch. Sie haben gesagt, Sie würden es auch kleiner machen, aber im Gewandhaus finden Sie schon auch angemessen. Das ist ja hier so das erste Haus am Platz.
Finden Sie angemessen? Also ich habe den Ort nicht gewählt und ich kriege auch ein bisschen Angst, wenn ich den höre. Aber wenn das da geht und wenn da Leute hinkommen.
Es ist ein schöner Raum. Es ist ein schöner Raum. Ja, es ist ein schönes Haus. An, ja. Ja. Und die Akustik ist gut. Und
Ja, stimmt.
Sie können auch singen.
Also, was wir da machen, ist eben, wir legen dieses Buch zugrunde und da schwoffen wir, ich vielmehr ab vorhin, ja. haben so eingekürzte Fassungen von den Texten. Und dann reden wir eben aber auch dazwischen so herum. Und da hat zum Glück Martin Suter, ist mindestens, eigentlich sogar noch mehr als ich, der Saboteur. Das ist eine interessante Rollenverteilung, die sich so ergeben hat. Und wo ich auch eine Seite von mir dann kennengelernt habe, lächelnd, weil sie eigentlich mir gar nicht so, oder ich sie mir auch nicht denke und sie mir auch nicht so zugedacht wird, nämlich die dessen, der die Sache im Griff hat. Das ist eigentlich ganz schlecht, würde ich immer denken, wenn ich in irgendeiner Organisationsform der bin, der auf die Einhaltung der Regeln achtet und alles dabei hat und weiß, wo es lang geht. Ja? Da würde ich immer meine Stärken eher woanders vermuten. Aber in dieser Konstellation bin eindeutig ich das. Hab auch viel
was
mehr
man
erfahren.
Nicht vermutet, wenn man Martin Suter sieht.
Ja, der kommt so als Unschuld im Dreiteiler daher, aber ja. Nix da. Ich habe auch mehr Veranstaltungen dieser Art gemacht in meinem Leben schon als er und habe da auch genauere Vorstellungen davon, aber mir das auch wichtig ist und er ist erst jetzt eigentlich so auch kennenlernt. Er hat das früher nicht in dieser Form gemacht und
hat
da auch eine Riesenfreude dran. Der hat sich jetzt meistens interviewen lassen und ein paar Stellen dazu gelesen, meist auch, oder gern auch die dann der Journalist ausgesucht hat oder so. Das ist eine relativ faule Art des Auftretens, was natürlich auch fantastisch ist, weil Faulheit ja wiederum etwas ist, was dieser extrem produktive Autor Martin Suter würde man auch nicht erwarten. Und das sind bei ihm diese Punk-Aspekte, die ich sofort erkannt habe, als wir uns kennenlernten. Gerade weil die auch so überraschend kommen, aber die bemerkt man sofort. Mhm. Der macht es gerne ein bisschen anders als erwartet so und hat da einen großen Witz auch drin in der Unterwanderung von Erwartungen.
Das klingt sehr spannend.
Und es ist an diesen Abenden bin eindeutig ich das, der weiß, welchen Text wir noch lesen wollen und wo wir vor einer halben Stunde aus dem Text rausgegangen sind, als wir angefangen haben, über irgendwas im Raum also oder so zu sprechen.
Begannen abzuschwiffen.
Ja, oder ein Glas Wasser umkippt und von da an viel Glück, ja. Also da kann dann alles losgehen oder es klingelt bei jemandem im Publikum das Telefon.
Passiert das immer noch?
Ich hoffe es jedes Mal, denn es ist immer super. Also sofort hingehen, Telefonat annehmen.
Ja. Und dann? Guten Tag, hier ist Benjamin von Stuckrad-Barre.
Gerne. Oder also auch, also das finde ich ja ganz toll.
Haben Sie schon mal gemacht?
Ja, klar. Ja? Das ist immer super. Hingehen, wenn auch nur eine Nachricht kommt, dann darf ich die vielleicht vorlesen oder so. Und in welchem Verhältnis steht ihr zueinander? Und warte mal, du hattest davor, aber das und das geschrieben und so. Das ist immer super. Also solche Sachen, die vermeintliche Störung sind, dann diese. Ja. Es kann auch richtig nach hinten losgehen. Aber nur wenn es das kann, kann es auch gelingen. Das ist so. Und das machen wir so, dass eigentlich noch so eine Art Dritttext an dem Abend entsteht. Mhm. Und das macht mir mit Martin viel Spaß, weil ich habe den einfach wahnsinnig gern. Und, aber eben deshalb, wir haben uns sofort im Beruf kennengelernt. Also wir haben uns zwar am Strand privat vermeintlich kennengelernt, aber haben sofort angefangen, zusammen Text herzustellen. Noch am selben Nachmittag haben wir, als wir uns vor 7 Jahren kennengelernt haben, sofort ein Gespräch aufgenommen.
Da ist die Idee zu den Gesprächen gekommen?
Ja, die Idee, Gespräche aufzunehmen. Wir haben gemerkt, wir können gut miteinander sprechen. Und Martin hat gesagt, da haben wir uns, glaube ich, gesiezt sogar noch ein paar Tage. Wollen Sie mal am Nachmittag, ich habe so Gerätschaften dabei, weil ich im Moment so experimentiere mit Textformen für meine Website. Wollen wir mal ein Gespräch aufnehmen vielleicht? Ich kann das auch filmen. Der hat immer so alles Technische. Da ist Martin.
Da war der ja auch schon 70.
Ja, ich 7 Jahre zurückrechne. Das ist das Tolle an Martin Suter, dass der eine Neugier hat, die viele in jetzt unserem Alter schon nicht mehr haben oder nie je hatten. Die wird bei dem eher immer noch größer, was eine Lebensversicherung ist für einen Schriftsteller natürlich. Einfach eine große Neugier. Der findet keinen Menschen langweilig und der findet auch keinen Ort uninteressant. Und es kommt mit jedem sofort ins Gespräch und hat eine Weltzugewandtheit, die natürlich seiner Literatur extrem zugutekommt. Und die ihn auch so einfach zu einem tollen Typen macht. Man kann ihn überall mit hinnehmen, der fühlt sich überall wohl eigentlich und kann mit jedem sich unterhalten. Und das ist was ich mir sehr doll merken will für mein eigenes irgendwann mal über 70 sein. So, und das hat aber sofort uns auch verbunden, merkten wir, als wir im Strandkorb uns wirklich zum ersten Mal miteinander sprachen, dass wir beide gerne, er eben auch, einfach das um uns rum beobachten und uns einfach so milde ironisch uns selber sowieso darin wahrnehmen, aber auch alle anderen, wer ist welche Figur und so. Ne?
Muss man sich, wenn man ihnen begegnet, im Alltag fürchten, dass man in irgendeinem Buch landet?
Bei mir?
Weil sie so beobachten, so genau hingucken. Man sitzt neben ihnen im Zug oder erkennt ihn, dass ich mir, oh Gott.
Nee.
Manche, ist das Leben Material?
Manche bieten auch Geld dafür an.
Dass sie im Buch auftauchen. Okay,
was kostet das? Nee, aber so platt ist es meist nicht, sondern es setzt sich dann eher so zusammen aus ganz vielen Beobachtungen. Es ist dann nicht eine bestimmte Person meistens.
Was kann diese Gesprächsform, was der Roman nicht kann? Es sind ja zwei Romanciers, die sich da gefunden haben, zwei sehr erfolgreiche Schriftsteller, die dann diese Art von, ja, sehr, es ist ja auch kein Briefwechsel, was ja auch häufig...
Ein bisschen wie ein Theaterstück fast.
Ja,
oder
ja,
so, wo wir auch in die Figuren hineinschlüpfen, unser öffentliches Ich zu sein. So, ne? Wir haben dann auch so einen bestimmten Ton und ja, es sind so Duo-Erzählungen oder so. Ne? Also es geht immer so hin und her. Also zwischen wirklich sehr albernem, dann aber auch plötzlich wirklich existenziellem. Martins Ehefrau, die waren verheiratet fast 50 Jahre. Und die Ehefrau ist gestorben vor 2 Jahren, also genau in der Zeit. Ja. War auch lange krank, als wir in der dieses Buch entstanden ist jetzt.
Taucht immer wieder auf, entweder als Subtext oder
taucht auf,
im Gespräch.
Und zwar so, wie es im Leben auch ist. Und dadurch, also auch die ganz banalen Sachen eines Todes. Wie komme ich jetzt an ihr iPhone-Kennwort? Weil das das bessere Telefon ist. Martin will jetzt dieses Telefon benutzen.
Und wie mache ich das mit der Bank?
Dadurch ist es, obwohl es sozusagen vom Tod, vom Sterben auch handelt, ist es natürlich umso mehr erzählt dieses Buch vom Leben. Ja, in dem Fall auch vom Überleben, dann Weiterleben.
Vom Weiterleben.
Aber so nah, wie das beieinander liegt, Trauer und Albernheit, das ist sowohl bei Martin, glaube ich, als auch bei mir in jedem Fall der Wunsch und der Befund auch der Welt, ja, oder an die Welt.
Gibt es da so eine Art Gefälle? Martin Suter ist fast 30 Jahre älter als Sie. Sie sind ganz eindeutig der Jüngere. Begegnen Sie sich da auf Augenhöhe oder sind Sie der, der Interesse hat an den Lebenseinsichten des erfolgreichen Autoren Martin Suter?
Die Rollen springen sehr hin und her so. Und es ist, mal kippt das in, dass er mehr erzählt aus seinem Leben. Und natürlich ist sein Leben schon länger und da ist einfach auch mehr vorgefallen, so, ne? Mhm. Mehr passiert. Ein wahnsinnig interessantes Leben, das er hat.
Aber ich meine, bei Ihnen ist auch viel passiert.
Ja, genau. Und mal ist es so, dass ich dann länger etwas ausführe und so. Dann sind wir aber einander immer die Freunde auch, also es ist natürlich zuallererst Dokument einer Freundschaft auch und handelt auch von Freundschaft, indem es sie einfach abbildet. Ne?
Es hat eine ganz große Innigkeit.
Das ist schön.
Lese ich in diesem Text so. Ich traue mich immer nicht so Liebe zu sagen, aber ja.
Doch, das ist totale Liebe. Ja. Das ist absolute Liebe. Ja. Liebe finde ich, also ich fordere eigentlich Liebe für alles ein. Also auch jetzt für unser Gespräch zum Beispiel. Wir sind uns respektvoll begegnet, sind hier auf dem Flur ein bisschen lang gegangen, haben uns ein bisschen warm geredet und so. Und dann ist für mich das so eine, die Vereinbarung, dass wir beide jetzt hier sitzen und sagen, wir nehmen das jetzt auf. Na klar, ich will hinweisen auf unser Buch, auf die Lesung hier in Leipzig, im Gewandhaus, in 3 Tagen, oder?
Genau, am Mittwoch.
Um Gottes Willen, ich da noch zur Wäscherei komme. aber
ist noch ein darüber,
und es ist Ihr Beruf, andererseits so Leute auf Durchfahrt zu befragen. Aber das alles mal außenrum weg.
Aber ich
ist
habe
natürlich
auch
trotzdem eine Zugewandtheit hier für uns beide zu dieser Situation und zu einem Gespräch. Und das ist für mich, das ist eine Liebe sozusagen, wenn Sie so wollen, vielleicht zum Beruf oder auch zum Sprechen. Und drunter trete ich nicht an. Ich muss, für mich ist Liebe auch in ihrer etwas wüsten Verkleidungsform Hass. Ja, also hier nicht bei uns jetzt. Nee. Aber wenn man etwas, also Hinwendung oder mit Leidenschaft liest oder im Fernsehen anschaut oder auf dem Handy oder sonst wie, dann ist das ja nicht immer nur Liebe, oh toll, alles so schön, so, sondern es kann ja auch eine Liebe zur Welt zum Beispiel sein und eine Liebe zum Menschen, die einen Gram gebeugt oder Hass erfüllt, je nachdem, wozu man gerade in der Lage ist, gerade im Moment Nachrichten aus Amerika anschauen lässt. Oder wie es unserem Planeten so geht oder so.
Hatten Sie das Bedürfnis, sich so ein Stück zurückzuziehen, ist vielleicht gar nicht richtig, sondern so sich ein bisschen in einen vertrauten Liebeszusammenhang zu setzen, weil es ist ja auch das zweite Buch in Gesprächsform mit Martin Suter, was Sie rausbringen, was Sie auch auf die Bühne bringen nach dem Noch-Wach-Buch, was ja sehr wehgetan hat, was ein sehr wichtiges Buch in der Debatte um Missbrauch in großen Strukturen war, wofür Sie auch wieder überall besprochen worden sind und nicht nur geliebt worden sind dafür, weil wenn einer den Finger ins Böse legt, in die Wunde legt, stimmt an dieser Stelle gerade wirklich, dann wird er nicht nur geliebt. Hatten Sie so das Gefühl, ich muss mich jetzt mal wieder ein bisschen so einhuscheln lassen und nicht als der investigative Autor auftreten?
Ich war sehr froh, dass es diese dann jetzt, weil es der zweite Band ist, erste haben wir vor gut 4 Jahren rausgebracht, das hieß Alles sind so ernst geworden. Und ich war wirklich sehr froh über die dann jetzt schon erprobte, sagen wir mal, Anordnung oder Versuchsanordnung so. Beim ersten Buch haben wir das ja nach 4 Jahren erst gemerkt, wir haben erstmal immer nur diese Gespräche gemacht und die online gestellt und bis ich nach 4 Jahren habe ich irgendwie mal so geguckt, was wir da jetzt schon alles hatten. Dachte, das ist ja eigentlich total verrückt. Das sind ja Texte. So, jetzt muss man halt noch mal ein halbes Jahr damit arbeiten, aber dann ist das ja ein Buch. Das wusste ich jetzt eben oder wussten wir bei dem zweiten schon und ich war tatsächlich ziemlich froh, dass ich das dass ich und Martin auch, der eben nachdem seine Frau gestorben und so, er auch einen aufwendigen Roman noch geschrieben hatte, währenddessen und so. Es ist eine schöne Abwechslung.
Sie empfinden es auch so, ja.
Ja, also auch aus diesem, ein Roman schreiben heißt ja wirklich erstmal alles weg, alles zumachen,
Tunnel.
Allein sein, ne? Tunnel, Einsamkeit und so. Und bei mir, genau wie Sie es erzählt haben, noch wach, das haben Sie perfekt behutsam auch dabei noch zusammengefasst gerade. Damit bin ich sehr rausgegangen, so, ne? Mhm. Das hat mich sehr an die Reling gestellt und da war es auch windig, so, das stimmt. Und danach in diese, ach Gott, einfach nur zu Martin gehen, ihn besuchen und es wird immer, also nicht jedes Gespräch ist dann so, dass es später auch sich eignet fürs Buch, aber es ist immer schön mit dem, ich finde es immer interessant, es ist auch immer lustig, weil der auch, so wie ich, sich weigert, länger als 10 Minuten ernst zu sein. Weigert er sich so. Das liebe ich wahnsinnig an ihm und ein Freund, ein Bruder sozusagen. Ja, der hat das auch, diese Witzelsucht, weil es sonst lächerlich ist. Das Leben so schwer zu nehmen, wie es einem angeliefert wird, das ist lächerlich. Das ist Blödsinn. Dafür ist man ja nicht Künstler. Also das, wo kommen wir denn da hin?
Alle sind zu ernst geworden.
Ja, zu Recht, ja, aber ich akzeptiere auch nicht die Realität. Also warum sollte ich?
Das Buch Innigkeit ist das eine, was mir so in den Kopf gekommen ist, und das andere ist Wahrhaftigkeit. Was brauchst du für Voraussetzungen, um so auf dieser Ebene, auf so einer leichten Gesprächsebene, wo es eben auch um den Rasenroboter geht, der beobachtet wird und dann übers Leben, um da solche Momente der Wahrhaftigkeit herzustellen und nicht zwei eitle Typen, das Buch ist ja überhaupt nicht eitel, sondern es ist einfach sehr wahrhaftig, sprechen miteinander und haben nicht eine belehrende Absicht.
Nee, wir haben eher die Absicht zu unterhalten, ne? Also
aber nicht
miteinander zu unterhalten.
Aber nicht die Schenkelklopfer. Es ist ja nicht so ein Ding so. Oh,
nein, nein. Nee, und da ist das Schöne, und da geht es dann eben auch weg vom, das ist meine persönliche Geschichte oder meine Gefühle oder so. Dieses Ekelhafte, das, was der leider und der viel zu früh verstorbene Theatergigant René Polisch das immer authentische Kühe genannt, ja, diese komische Begriff der Authentizität. Das eben nicht, sondern wirklich kühl, dann ist auch mit den Mitteln der Literatur zu rhythmisieren und wirklich nicht, wer hat was gesagt, wann stimmt das auch, was da gesagt wird, oder ist das erst hinterher dazu geschrieben worden? Diese Art Authentizität ist ja das Gegenteil von Kunst, ja. Sondern es wirklich zu gestalten nach den Regeln vom Text. Also hier ist es so albern, jetzt muss mal kurz krachen.
Es muss mal
oder jetzt haben wir 5 Seiten oder 15 Seiten über den Tod gesprochen, über traurig sein und so. Jetzt muss mal einer auf einer Bananenschale ausrutschen. Und zwar gar nicht so wie, weil das dann der Martin ist ja auch ein lustiger Typ, sondern einfach, das braucht der Text. Keine Ahnung, was mit euch beiden Typen hier ist, sondern der Text braucht das. Und das ist was, das hat, ja, mir hat das wirklich sehr geholfen, so, wo sie es so feststellen, jetzt fällt es mir auch auf, so, es war gar nicht so konzeptionell angelegt, aber mir hat es tatsächlich geholfen, weil dieses Thema noch wach, Machtmissbrauch, auch eine eigene Missbrauchserfahrung, die ich habe machen müssen im Alter von 19 Jahren, hatte ich da auch mit eingebaut, oder die war wichtig auch als Beweggrund überhaupt, mich so angesprochen zu fühlen von den Erfahrungen anderer, ja, zunächst mal von Frauen. Dann ist das schon die deutlichste Gegenbewegung, dass man es wieder ganz kühl einfach nur nach, das hatte ich bei dem Buch noch wach auch gemacht, denn das ist wirklich sehr ein Roman, ne, und nicht so die Geschichte, wie sie war oder so. Aber natürlich bin ich damit dann rausgetreten, und auf der Lesereise kam es eben sehr viel dazu, dass oft Mütter mit ihren Töchtern in der Lesung waren und mir hinterher ihre Geschichten erzählt haben, die ja so deprimierend ähnlich alle.
Sie hätten noch zwei weitere Bücher zu dem Thema schreiben können.
Reicht eben, weil ich merkte, dass es ist völlig egal, das findet in einem ausgedachten Medienhaus statt, dieser Machtmissbrauch durch einen Chef, der sein Interesse an jüngeren Mitarbeitern beruflich verkleidet, aber es ist eigentlich zumeist ein doch eher sexuelles Interesse. Wie grausam gleichförmig das ist. Und sie können 3, 4, 5 Signalwörter ändern. Sozusagen, das ist eine andere Firma, dann ist es dieselben Mechanismen. Ne? Und das kam mit der, Frauen, die sagten, ich habe irgendwie Maschinenbau studiert, kannst du dir vorstellen, 200 Studenten, 3 Frauen davon, und du hast dieselbe Geschichte. Das ist ein bisschen ein anderes, was steht was anderes auf dem Haus drauf. Und hast das denn?
Aber
das
die Mechanismen ist ja sind immer die gleichen, ja.
Und damit so nach draußen ist das, danach dann wieder in sowas kommen, ja, jetzt muss das hier einfach nur die Regeln einer Pointe müssen wir hier. Und da muss nichts beachtet werden an eigener Gefühl oder anderer Leute Gefühl oder so, sondern hier ist es einfach in dem Buch mit Martin jetzt, unsere Gefühle sind wurscht, einfach nur, was braucht gerade dieser Dialog hier? Wer von beiden muss jetzt mal ein bisschen einsilbig sein auf eine komische Weise, damit der andere was erzählen kann, und danach kommt der andere plötzlich bums
mit der Pointe.
Ja, oder mit dem Auto in die ganze Geschichte reingefahren oder so. Das hat was schön, also dieses spielerisch Alberne auch daran.
Und das wird man auf der Bühne erleben. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir haben.
Kann man das ein bisschen auf die Uhr gucken?
Nee,
bei so einer Uhr nicht. Die ist digital hier.
Sie ist mir sehr präsent, und sie sagt uns, dass wir nicht mehr wahnsinnig viel Zeit haben. Und wir müssen noch mal über Musik reden.
Ja, gerne.
Ihr Interesse hat mit Musik begonnen. Sie haben für Musikzeitschriften geschrieben, und es muss ja irgendwie in dieser Sendung, der Podcast läuft, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, es tut mir leid, hier wird keine Musik drin sein, aber wir müssen doch irgendwas von Udo Lindenberg oder von Pet Shop Boys spielen oder von das wem auch immer toll. Noch.
Ja.
Ja. Was sollten wir da spielen?
Ich habe oft so ein Lied des Tages, das höre ich dann den ganzen Tag, nur das eine Lied. Heute war das bislang an diesem Tag, habe ich heute bestimmt schon 8-mal gehört, Waldbrand von Nina Tschuber. Das ist ein solches Meisterwerk.
Ja. Waldbrand?
Ja.
Okay. Dann spielen wir Waldbrand von...
Waldbrand ist richtig toll.
Ich kenne das nicht, Nina Tschuber kenne ich, aber Waldbrand kenne ich nicht.
Ist neu.
Okay, deshalb.
Also so relativ neu, aus dem November oder
ja.
So.
Also kam jetzt kein Udo, weil ich gedacht habe, der Typ ist Udo-Fan. Ich war auch ganz lange Udo-Fan. Das hatte, ja, ich bin in der DDR aufgefangen. Wir können mehrere spielen.
Also was ist denn Ihr Udo-Song? Gibt es sowas? Können Sie das bei sich sagen?
Ja, das kann ich sagen. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Wir haben in so einer Gruppe, dann haben wir uns Gitarre, meinten wir, uns beibringen zu müssen.
Hatten Sie geschmuggelte Platten?
Ja, natürlich, von der Oma geschmuggelte Platten. Und wir sangen gegen die Strömung, gegen den Wind.
Oh, toll. Völlig fertig und konnten es beide nicht glauben.
Es ist musikalisch jetzt nicht so ganz großartig, ja, würde ich aus heutiger Perspektive sagen.
Against the Wind ja. Von Bob Seger, ne?
Ja.
Ist einfach eine Coverversion. Ja. Oder geklaut, zumindest.
Wie auch immer, es war unser Song.
Den liebe ich. Aber ich gehe mit dir durch dick und dünn, aber nicht durch dick und doof.
Das ist doch eine sehr schöne.
Das liebt man als Kind sehr.
Sind Sie über die Musik gekommen bei Zu Udo oder sind Sie zu...
Nee, Sprache.
Sprache?
Ja.
Die verspielte Sprache.
Ja, der hat das.
Der so alberne Sprache.
Nun wirklich deutschem Hip-Hop den Weg geebnet.
Ja. Jetzt haben Sie geschickt den Spieß rumgedreht. Welcher ist denn Ihr Udo-Song?
Für jede Phase so eins. Eins der ersten war Null Resus Negativ und Cello. Die waren beide...
Cello.
Die waren beide, die haben mich sehr beeindruckt. Und obwohl ich da selber noch Schulkind war, da war so viel los. Das handelt eben von inzwischen erwachsen gewordenen Leuten, aber sie werden zunächst auf dem Schulhof beschrieben. So. Mhm. Und Udo war genau der Übergang von Märchen oder Hörspielplatten oder Kassetten zu Popmusik, weil seine Alben ja auch sehr fantasievolle, die hatten auch immer so eine bildliche, durchs Cover dann auch These, ne? Das war dann in der Antarktis oder in der Zukunft oder in Amerika oder so und immer verkleidet. Und der machte mit der Sprache so lustig, man musste einfach lachen als Kind, weil der die Wörter so genommen hat.
Konnten Sie das als Kind verstehen?
Ja, sofort. Das ist total kinderverständlich.
Ja.
Das hat mein Sohn auch gleich verstanden.
Der hört auch Udo Lindenberg?
Nein, aber ich habe, wo es geklappt hat, ist bei meinem Neffen. Den habe ich ganz früh mit Udo infiziert. Bei meinem eigenen Sohn wollte ich das nicht so brutal machen. bei dem anderen ist es eher zufällig passiert und sehr komisch, weil der auch alles auswendig kann von Udo. Und dieser spielerische Umgang mit der Sprache, so Deutsch ist einfach als Abenteuerspielplatz, diese schöne, wirklich schöne deutsche Sprache und was man mit der alles machen kann. Und ein bisschen Englisch reinmischen und ein bisschen schlampig aussprechen, damit es sich besser reimt. Und also dass man das wirklich als Spiel betrachtet, Sprache, ja. Das habe ich zum ersten Mal bei Udo gesehen.
Wie ist das dann jetzt für Sie? Sie sind seit längerer Zeit mit ihm befreundet, kann man so sagen, beschreiben Sie auch. Wie ist das da jetzt, wenn man mit dem Idol, dem älteren Idol im Vateralter befreundet ist? Sie waren ja wirklich Fanboy.
Ja, bin ich auch noch. Und das Komische war, es hat sich gar nichts geändert, denn Udo war schon mein Freund, da war ich 7 Jahre alt. Da haben wir uns zwar jetzt nicht persönlich, da haben wir nicht miteinander telefoniert oder so, weil wir uns nicht kannten, ne? Aber ich kannte ja ihn. Also Udo ist schon eh die ganze Zeit, das ist übergangslos. Man verstand ja auch noch gar nicht, was Besoffensein eigentlich genau ist oder so, aber wenn man den gesehen hat mit dem Hut, dachte man, oh, endlich mal ein geiler Erwachsener. Also der ist ja wie wir.
Und Sie haben ihn vermutlich auch ohne Brille schon mal gesehen.
Ich habe Udo schon ohne die meisten Sachen gesehen. aber das Interessantere ist tatsächlich die Zeit davor, in der man, klar, Udo ist mein, Udo geht voraus. Also der erklärt einem, wie ist Amerika, was hat es damit auf sich? New York, ist das da interessant? Aber hallo, ist es da interessant? Nachtleben, ne? Da muss man hin und Detektiv spielen ist was Tolles und so. Und Witze machen über Politiker, so, was man als Kind einfach toll findet. Da ist ja was sehr Kindliches auch in Udo drin, bis zum heutigen Tage. Und ich habe das so, Jan Delay zum Beispiel oder Clouseau, die ich dann an Udos Seite natürlich auch hab kennenlernen dürfen und die ja genauso als Kinder da, für die war das auch so ein Weltwunder und eine Erstbegegnung und auch ein Kick in Richtung hier so, du mach, das ist das, die geilste Art Beruf, wenn du mit deutscher Sprache spielst. Das war für die ja auch so ein Erweckungserlebnis.
Und
so
ein
wir haben uns darüber immer so, nein, so Udo, wir können alle so wirklich aus dem Sandkasten Geschichten erzählen, aber war Udo schon die ganze Zeit dabei. Hatte zu jeder Situation ein Lied und halt nur ein blöder Reim. Und, deshalb kein Unterschied. Seit ich Udo zum ersten Mal durch die relativ dünne Wand zu meinem ältesten Bruder, 7 Jahre älter, im Kinderzimmer, habe ich das nebenan gehört und dachte, das will ich selber auch noch viel lauter hören. Das ist ja richtig gut.
Sehr schön. Udo Lindenberg. Wir grüßen ihn jetzt einfach mal und spielen was von ihm.
Ja.
Mit Benjamin von Stuckrad-Barre, der mit Martin Suter, ich werde jetzt hätte beinahe Martin Walser gesagt.
Oh, das wäre ein ganz anderes Buch
geworden. Das
ist vor allem, seit er tot ist.
Genau. Mit Martin Suter unterwegs ist, am Mittwoch im Gewandhaus, lesend, aber als Performance, als Show aus ihrem Buch. Man muss ja nicht gleich rumschreien.
Kein Grund, gleich so rumzuschreien.
So heißt es. Kein Grund, gleich so rumzuschreien. Ich habe einen ganz schönen Satz von Ihnen gelesen und den will ich jetzt einfach mal zitieren zum Schluss. An bestimmten Weggabelungen geht es ganz simpel darum, kein Arschloch zu sein, haben Sie gesagt. Wie schwer ist das?
Also, das ist selbst parfümierend, ne? Wenn man dann sagt, nee, ist eigentlich nicht schwer oder so. Das sind dann so Stilisierungen, ne? Wenn man so, nein, ich bin da, habe mich auch nie in der Tür geirrt und so. Das ist ja Quatsch. Ich finde es einfach, wenn man sich die Menschheit anguckt oder wenn man statt nun dauernd das Internet als Untersuchungsgrundlage zu nehmen für den Befund dessen, wo die Menschheit gerade so steht, stattdessen einfach in die Fußgängerzone geht oder mit der Bahn fährt oder so. Die meisten Menschen sind okay. Das ist doch so. Die meisten sind doch nett. Wenn man 1:1 so steht und es fällt einem was runter, dann bücken die sich sofort auch und irgendwie blutet und brauchen sie ein Pflaster. Das ist doch auch wahr, neben diesem ganzen Gespalten und Dings und so weiter. Alles wird immer kälter und härter. Ja, nee, oder du gehst mal wieder vor die Tür und guckst mal nach. So schlimm ist es nicht. Mhm.
Begegnest anderen freundlichen Menschen und bist freundlich zu denen.
Ja, hau Freundlichkeit raus. Sei nett, mach einen Witz und halt die Tür auf. Mhm. Es lohnt sich. Gar nicht aus Weltbeglückung, sondern es lohnt sich einfach.
Auch für dich?
Ja, es wird zurückgezahlt. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du nett bist, sind andere Leute vielleicht beschämt davon, wie muffelig sie gerade geguckt haben. Ich bin heute Morgen zum Beispiel im Hotel, bin ich so eilig mit Kopfhörer und irgendwie furchtbar wichtig, alles, was ich alles gerade vorhatte, an jemandem vorbei und man hat immer die Überlegung so, sage ich jetzt Hallo oder guten Tag oder nicht oder so. Und ich war aber gerade so in mir drin, dass ich
Sie mussten zum
nicht
Zug.
Guten Tag gesagt habe. Und dieser Mann sagte total nett, guten Morgen. Und also schon als wir auf gleicher Höhe waren. So. Und dann habe ich mich so unruhig gesagt, guten Morgen, hallo. Und da auch erst gesagt, ihn sozusagen zur Kenntnis genommen. Ja? Vorher nur als Störung. Oh, ich muss jetzt weiter rechts gehen auf der Treppe, weil da links kommt ja jemand mir entgegen, wie anstrengend. Und, so. Und da hat er sofort ausgewählt, durch ein total nettes Guten Morgen. Es ist ja viel schöner. Es ist doch viel schöner, auch der zu sein, der Guten Morgen sagt. Hm. Also, das klingt jetzt wirklich ein bisschen zu simpel eigentlich. Und Pfarrer Fliege kommt gleich rein. ist doch schön, wenn es so simpel ist. Also ich finde Freundlichkeit auch als eine der schönsten Waffen. Freundlichkeit ist ja so ein bisschen sowas wie aus den seligen 80er Jahren der Friedensbewegung, als dann so aus Raketen oder aus vorne aus Kanonen so eine Blume rausguckte. Das ist das irgendwie. Es gibt auch auf die Fresse dann, sicherlich. Aber also kein Arschloch sein ist so. Ich finde, freundlich sein und schon die anderen Menschen auch als Menschen mitzukriegen.
Und ist deine lohnende Anstrengung, sagen wir es doch mal so.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist gar nicht nur, dass sich das so Karma-Konto oder man kriegt das zurückgezahlt oder so. Gar nicht so eindimensional nur, sondern ich finde, man hat selber schon eine andere Haltung, wenn man guten Tag sagt und so. Es ist sofort rückwirkend auch auf einen selbst.
Schönes Schlusswort von Benjamin von Stuckrad-Barre. Dankeschön.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Der Mann hat einen Sinn für die Pointe.
Das war wenn er 2 Stunden labern darf.
Na, ganz so lang war es nicht, oder? Und gelabert auch nicht. Und wir haben ja auch nicht gleich so rumgeschrien, muss ich nochmal sagen.
Haben wir echt nicht gemacht.
Es gab ja auch keinen Grund, gleich so rumzuschreien.
Ja, danke Ihnen.
Aber klar, unsere Politikkolleginnen und Kollegen können es knackiger auf den Punkt in ihrem Podcast für die ARD Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist manchmal kompliziert, auf jeden Fall aber vielschichtig. Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig. Im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.